Herzlich willkommen zum großen Saisonrückblick von 05 Insight. Wir schauen auf die schönsten Tore, die größten Überraschungen, die Spieler der Saison und vieles mehr, unter anderem auch auf einen Neuzugang. Los geht's! Bevor wir jetzt uns aber an den großen Saisonrückblick wagen, schauen wir erstmal auf das zurückliegende, verrückte 05-Wochenende. Es war ja einiges los. Die U19 hat im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gespielt, hat leider verloren. Die Frauen sind aufgestiegen in die Bundesliga und die Männer haben in Heidenheim gewonnen und damit den Heidenheimer Abstieg besiegelt. Und einer, der mittendrin war, ist mein Kollege Henning Kunz. Henning, schön, dass du heute bei mir bist. Du hast einiges zu berichten.
Ja, haben wir. In der Tat. War ein aufregendes, ein perfektes Fußballwochenende, wenn man so will. Wir waren, alle Kollegen waren irgendwie auf Dauersendung. Ja, es gibt einiges zu berichten. Am besten, wir legen gleich mal los.
Ne? Würde ich sagen, wir fangen mit der Nachricht des Wochenendes an. Die 05 Frauen sind in die Bundesliga aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle. Henning, hättest du das vor der Saison oder auch noch vor einigen Wochen überhaupt für möglich gehalten?
Ich halte es mal mit Katja Epstein. Wunder gibt es immer wieder. Wir erinnern uns zurück, in der Winterpause kamen die Mädels gar nicht gut raus. Drei Spiele ohne Sieg und ohne Tor. Und danach ist irgendwas in Gang getreten, wovon, glaube ich, die 05erinnen heute noch nicht, wenn sie jetzt so langsam aus ihrem Koma aufgewacht sind, immer noch nicht wissen, wie das zustande gekommen ist. Das waren 9 Siege in Serie, eine brutale Serie. Und so langsam ist dann auch irgendwann der Gedanke gekommen, ja, wir können das ja doch schaffen. Was die Mädels da geschafft haben als Aufsteiger, das war sensationell. Ich habe es ja gerade gesagt, 9 Spiele, 9 Siege und 38 Tore, also ein Schnitt von mehr als 4 Toren. Und dann stehst du am Ende auch dann verdientermaßen in der Bundesliga.
Und das wird natürlich auch gebührend gefeiert. Wir waren dabei und haben ein paar Ausschnitte dafür für euch. Am Sonntag mit dabei bei der Aufstiegsparty war unser Kollege Florian Schlecht, der war mittendrin. Und wir haben ihn mal gefragt, wie er denn das Aufstiegsspiel erlebt hat, die Party danach und vor allen Dingen, was jetzt auf die 05erinnen in der Bundesliga alles so wartet.
Ja, das war natürlich schon eine große Feier der Mainz 05 Fußballfrauen. Mit Bier und Sekt haben sie sich dann gegenseitig bespritzt nach dem Sieg in Wabein, der den Durchmarsch von der Regionalliga bis in die Bundesliga perfekt gemacht hat. Eine große Sensation, wenn man überlegt, dass die Mainz 05 Frauen im Februar noch 7 Punkte hinter dem direkten Aufstiegsplatz standen und jetzt auf der Zielgeraden am SC Sand, der mehrfach gepatzt hat, vorbeigezogen sind. Und die Feier war auch noch nicht vorbei, als die Frauen dann abends mit dem Mannschaftsbus in Mainz ankamen. Da warteten am Bruchweg mehr als 100 Fans, die mit bengalischen Feuern, mit Gesängen, mit Wunderkerzen die Frauen auch nochmal kräftig gefeiert haben. Und die Mannschaft ist danach in eine nahegelegene Bar weitergezogen und hat den Aufstieg dann natürlich auch nochmal in vollen Zügen genossen. Die Vorfreude ist auf jeden Fall jetzt sehr groß auf Gegner wie den FC Bayern, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt. Da kommen einige Kracher in der neuen Saison an den Bruchweg in der Bundesliga. Und natürlich wachsen damit auch die Herausforderungen für den Verein. In der Infrastruktur beispielsweise trainieren die Frauen bislang nur auf Kunstrasen. Sie spielen aber auf Rasen in der Bundesliga und wollen entsprechend natürlich auch auf einem solchen trainieren. Im Hintergrund werden jetzt einige Gespräche geführt. Spekulationen sagen immer wieder, dass sich vielleicht in Bretzenheim eine Lösung finden könnte. Da warten wir mal die Entwicklung ab. Personell muss der Kader natürlich massiv verstärkt werden, damit man in der Bundesliga mithalten kann. 60-70% des derzeitigen Aufgebots sollen bleiben. Wichtig ist natürlich, dass Leistungsträgerinnen weiter an Bord sind. Chiara Busian, die sich sehr auf die Bundesliga freut. Nadine Anstadt, die schon von der alten Försterei und mehreren tausend Zuschauern schwärmt, wo die Mainzerinnen in der neuen Saison hinreisen. Und eine ganz wichtige Personalie wird natürlich sein, ob man Vital Katz halten kann, die mit 22 Toren die torgefährlichste Spielerin in der zweiten Bundesliga war. Und ansonsten In der neuen Saison, wir sehen es hinter mir, der Bruchweg, der wird wieder beben. Lange, lange ist es her, dass die Männer den Bruchweg gefüllt haben, damals auch noch unter Jürgen Klopp. Und in der neuen Saison werden dann die Frauen hier wahrscheinlich häufiger für ein volles Haus sorgen, wenn der FC Bayern, wenn Eintracht Frankfurt kommen. Und man ist dann auf jeden Fall gespannt, wie die Frauen das Abenteuer Bundesliga bestehen werden.
Nicht ganz so erfreulich lief leider das Wochenende für die U19 des FSV Mainz 05. Für die ist der Meisterschaftstraum geplatzt. Gegen die TSG Hoffenheim ist man im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft ausgeschieden. Henning, war das unterm Strich aber trotzdem eine sehr gute Saison für die A-Jugend der Mainzer?
Ja, wie du schon sagst, also das hätte natürlich das Mainzer Wochenende, das perfekte Mainzer Wochenende abgerundet oder zu einem perfekten Wochenende gemacht. Die Mannschaft von Jan Kirchhoff hat eine richtig gute Saison gespielt. Es wäre natürlich das i-Tüpfelchen mal wieder gewesen, wenn wir am 31. Mai ein Endspiel in Mainz gehabt hätten. Sie hätten ja Heimrecht genossen, hätten dann ins Bruchwegstadion gemusst, weil die Nationalmannschaft ja gegen Finnland zur gleichen Zeit in der MEWA Arena spielt. Jetzt findet das Endspiel in Hoffenheim statt gegen den 1. FC Köln. Aber die Saison, wie sie gelaufen ist für die U19, war richtig gut. Die K.O.-Spiele gegen Augsburg souverän gewonnen, dann in Leipzig sich durchgesetzt. Und letztlich muss man auch sagen, im Halbfinale gegen Hoffenheim, da ging es um Nuancen. Mhm. Ja, wirklich um Haaresbreite. Das waren drei Standards, die dieses Spiel entschieden haben. Es war ja auch das dritte Duell gegen Hoffenheim. Eins in der Liga gewonnen, eins in der Liga verloren und jetzt leider auch dieses Halbfinale verloren. Aber alles in allem unterm Strich war das eine herausragende Teamleistung, weil man muss auch bei dieser U19 dazu sagen, du hast nicht so diese Outstanding Players oder auf Deutsch die überragenden Spiele wie 2023, mhm. wenn wir da an Brian Kruder denken oder auch an Nelson Weiper. Die hast du jetzt in dieser Mannschaft nicht. Ich glaube, dass sehr viel über den Teamgeist gekommen ist in dieser Mannschaft. Und wenn du unterm Strich dann Dritter bist oder im Halbfinale gescheitert bist, dann ist es in dem Moment, das ist traurig, aber ich denke, dass die Jungs schon wissen, was sie da erreicht haben. Und da kann man durchaus drauf stolz sein.
Mhm. Drauf stolz sein können am Ende auch die Profis des FSV Mainz 05, die die Saison mit einem 2:0 in Heidenheim positiv besiegelt haben. Und Henning, im Vorfeld war so ein bisschen die Frage, mhm. weil die Mainzer auch vielleicht noch das Zünglein an der Waage hätten sein können im Abstiegskampf, ob sie da nochmal an ihre Leistungsgrenze wirklich mhm. gehen können. Wie fällt dein Fazit aus? Du warst vor Ort.
Ja, absolut überzeugend. Es war eine sehr reife, sehr erwachsene, sehr souveräne Vorstellung von den 05ern. Und du hast allen angemerkt, die wollten auch dieses Unionsspiel nicht so wirklich auf sich sitzen lassen. Da war ja dann von diesem Spannungsabfall die Rede gewesen, was man auch irgendwo nachvollziehen kann. Wenn du über Monate lang immer am Limit und immer unter Spannung, unter Hochspannung gearbeitet und gespielt hast, dann ist da mal ein bisschen was abgefallen mit dem St. Pauli-Spiel. Aber sie, ich will sie jetzt nicht Partycrasher nennen, aber sie sind in Heidenheim, haben sich viele Spieler einfach nochmal von ihrer besten Seite präsentiert. Und viele haben uns noch so ein bisschen rückgespielt am Ende. Es ist auch einfach wichtig, mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen. Und alles in allem war das wirklich ein sehr guter Auftritt von Mainz 05.
Ein sehr guter Auftritt für die Heidenheimer, ein sehr trauriger Auftritt, ein letzter Abschied oder ein letztes Abschiedsspiel in der Bundesliga gewesen. Nach einer phänomenalen Aufholjagd hätte keiner damit gerechnet, dass Heidenheim am letzten Spieltag dann nochmal so eine wichtige Rolle dann im Abstiegskampf spielt. Da gab es ja sehr, sehr schöne Szenen, sehr emotionale Szenen nach der Partie. Ja. Wie hast du das erlebt? Sind die Heidenheimer da jetzt von der Traurigkeit getragen worden oder eher auch über den Stolz, dass sie das noch so erreicht haben und da noch dieses Endspiel jetzt am Ende hatten?
Genau das, also was du sagst, das war so eine Mischung aus allem. Es war emotionales Gefühlschaos, hast du das? Klar, die sind nicht gerne abgestiegen nach drei Bundesliga-Jahren, aber ich hatte das Gefühl, die wissen einfach, wo sie herkommen. Und was wirklich beeindruckend war in Heidenheim, ist einfach, wie du dort auch schon empfangen worden bist von allen Mitarbeitern mhm. im Stadion, aber auch der Umgang miteinander, Frank Schmidt mit den dortigen Medienvertretern oder auch die Spieler, diese Bodenständigkeit, man ist einfach so nett und noch so irgendwie in dieser Bundesliga-Blase, wo du ja auch ganz andere Auswüchse hast. Ich finde, Heidenheim ist ein wirklicher Verlust für die Bundesliga, ein echter Sympathieträger. Kritiker werden jetzt sagen, Heidenheim ist zu klein für die Bundesliga. Ich finde, das war wirklich ja einfach ein toller kleiner Verein in der Bundesliga, der da auch bleibenden Eindruck hinterlassen hat in 3 Jahren. Und genauso war es am Ende. Alle Leute wussten, wo sie herkommen. Und das finde ich immer wichtig, dass man nie vergisst, seine Ursprünge vergisst. Und Heidenheim wird sicherlich nächstes Jahr eine spannende Saison in der zweiten Liga erleben. Die Mannschaft wird auch weitestgehend auseinanderbrechen. Aber sie haben Frank Schmidt und Frank Schmidt ist für mich einer der, also einfach eine Sensation. Ja, also ich muss wirklich sagen, auch wenn du ihn jetzt wieder am Wochenende live erlebt hast, wie er das emotional und wie er das auch irgendwie das Ganze dann irgendwie verbal abrundet, das ist wirklich richtig gut. Und ja, Heidenheim kann wirklich stolz sein, so einen Trainer zu haben über jetzt, ja, ich weiß nicht, 18 Jahre. Ja, schade, dass sie weg sind, aber man muss dazu sagen, Mainz 05 hat sich an dem Tag auch von seiner besten Seite präsentiert. Das hat bei mir so ein bisschen ja auch alte Gefühle ausgelöst, weil Mainz 05 ist ja auch ein Verein gewesen oder ist immer noch ein Verein, der als Sympathieträger gilt. Und genau das, was Mainz 05 früher ausgezeichnet hat, was sie auch 2005 unter anderem über die Fairplay-Wertung in der UEFA Cup geführt hat, das kam jetzt auch nochmal an dem Wochenende zu tragen. Der Spalier der Spieler, initiiert von Silvan Widmer, war eine ganz tolle Sache. Aber auch dann bei der Abschlussrunde der Heidenheimer, dass dann Standing Ovations, Applaus von den 05-Fans. Und das finde ich, das ist das Tolle am Fußball. Du hast gesehen, das verbindet. Und ja, da hat sich Mainz wirklich von einer sehr, sehr guten Seite präsentiert.
Sieht man leider viel zu selten im Profifußball, solche schönen Gesten, aber umso schöner, dass das am Wochenende in Heidenheim mit den 05ern so war. Henning, du hast auch nach dem Spiel ja mit einigen Spielern und Verantwortlichen der 05er gesprochen. Was ist denn deren Fazit nach dieser ja auch sehr aufreibenden, sehr spannenden Saison?
Also die meisten haben schon gesagt, sie sind jetzt froh, dass es mal in den Sommer geht. Viele haben dann schon noch mal haben auch einfach bestätigt, dass sie ausgelaugt sind, mental, emotional. Es war eine anstrengende, intensive Runde, aber es sind viele positive Dinge einfach geblieben. Ne? Nach dieser wirklich verkorksten Hinrunde, wir erinnern uns zurück, 6 Punkte nach 13 Spielen, wie sie da wieder die Kurve bekommen haben und eine Rückrunde gespielt haben. Also ich habe jetzt gerade hier nochmal das Weidenfeller-Zitat von damals so ein bisschen mehr aufgeschrieben. We have a grandiose Rückrund gespielt oder damals Season gespielt. Aber bei den 05ern war es in der Tat so, fünftbeste Bilanz aller Bundesligisten in der Rückrunde. Und das sagt viel aus. Also wieder mal eine Europapokalrückrunde gespielt. Und das war auch das, was so die Spieler dann gesagt haben: Ey, die Rückrunde, da können wir richtig drauf aufbauen. Da haben wir gezeigt, was in uns steckt. Und trotzdem sind sie froh, dass es jetzt in Urlaub geht. Ja.
Das ist eine perfekte Überleitung zu unserer beliebten Rubrik der Zahl der Woche. Wir schauen uns mal an, welche wir uns da diesmal rausgesucht haben. Und Henning, du darfst mal mutmaßen, um was es geht bei der 1,62.
1,62 klingt nach einem Punkteschnitt unter Urs Fischer.
Profi. Du bist
Ja,
halt einfach ein
das erste
Profi.
Mal. Vielen Dank.
Ja, genau. Es ist
Wochenlanger Anlauf und endlich mal raten, ja.
Und genau, du hast es genau richtig erraten, beziehungsweise du hast da auch einen Blick immer drauf und es sind genau 1,62 Punkte im Durchschnitt, die Urs Fischer seit seinem Amtsantritt mit den 05ern geholt hat. Ich glaube, das spricht für sich. Du hast es gerade auch schon angerissen, was da in der Rückrunde passiert ist, aber was sagt das auch über die sehr gute Arbeit von Urs Fischer einfach aus?
Ja, alles. Der Mann kam, er hat auch gerade gestern in der Saisonabschlussrunde nochmal gesagt, also so, er hatte zwar ein gutes Gefühl und trotzdem hat er auch so ein Gefühl, dass er es nur so richtig einordnen konnte, ob das wirklich was werden würde. Er hat auch gesagt, wie wird denn das, wenn ich jetzt zum ersten Mal nach 2 Jahren wieder auf dem Trainingsplatz stehe, kann ich das noch? Und dann hat er nach 3 Minuten gemerkt, ja, es klappt noch und das mit dem Deutsch klappt auch noch. Und ja, Urs Fischer hat eine absolute Stabilität reingebracht, aber auch mit einer Akribie und mit einer Ruhe gearbeitet. Ich fand in den Gesprächen in den letzten Wochen mit den Spielern total interessant, da haben sie uns erzählt, wie Markus Hoffmann, der Co-Trainer von Urs Fischer, und Urs Fischer mit den Spielern über die Positionierung auf dem Spielfeld gesprochen haben. Also da wird wirklich ins kleinste Detail gegangen. Philipp Tietz hat gesagt, Hoffmann hat ihm nochmal so erklärt, wo kannst du dich im Strafraum besser positionieren, damit du dann auch mal eine Flanke erreichst. Oder auch bei den anderen Spielern war es jetzt so. Und diese Detailarbeit, diese Akribie, ich glaube, die kam sehr gut an und die hat auch eine gewisse Stabilität einfach gegeben. Und mit der Stabilität kamen natürlich dann auch die Ergebnisse. Ich denke, dass das 2-2 in München extrem wichtig war, um einfach auch dieses Gefühl zu haben, ey, wir können in der Bundesliga sogar gegen die Besten mithalten. Vielleicht auch in dem Moment mal wieder mit Glück, aber auch das Wissen, dass das Glück wieder da ist, das spielt auch eine Rolle. Und ja, dann, wie die Reise weiterging, das ist einfach nur beeindruckend zu sehen. Ich habe es eben gerade gesagt, fünf beste Rückrundenbilanz. Wenn wir hier rüber zu unserem Nachbarn nach Frankfurt gucken, in der Rückrunde 10 Punkte mehr als die Eintracht geholt, die wahrlich andere Voraussetzungen haben als die Mainzer, allerdings natürlich sich komplett mit ihrer Trainerwahl komplett daneben lagen. Also da muss man sagen, Lob auch an die Führungsriege von Christian Heidel und Nico Bungert, dass sie Urs Fischer bewegen konnten, nach Mainz zu kommen. Das ist ja wirklich auch ein Name gewesen, der bei vielen anderen Vereinen gehandelt worden ist. Da haben sie wirklich alles richtig gemacht. Und das war dann auch letztlich erstmal der X-Faktor in der ganzen Saison.
Also ein absoluter Glücksgriff, der Urs Fischer für Mainz 05. Und wir schauen mal, um das Ganze jetzt auch nochmal mit Zahlen zu belegen, Henning, was du gerade gesagt hast, auf die Abschlusstabelle nach 34 Spieltagen. Genau, und da sehen wir, wie die Mainzer da richtig schön nach oben geklettert sind, da wirklich eine outstanding Rückrunde gespielt haben. Denn im Vergleich, und das zeigen wir euch jetzt auch nochmal, wie es nach der Hinrunde aussah, nach 17 Spielen, da war es noch ziemlich düster. Da standen die Mainzer nämlich ganz tief hinten im Tabellenkeller. Und allein daran sieht man jetzt, wenn man diese Tabellen mal sich hintereinander anschaut, welchen Effekt da der Trainerwechsel hatte und zu welchem schönen, positiven Fazit das dann am Ende geführt hat. Und daran anschließend, Henning, vielleicht in ein, zwei Sätzen kannst du es vielleicht runterbrechen. Wie fällt denn dein Saisonfazit aus?
Ja, wieder mal beeindruckend, wieder mal Mainz 05-mäßig oder um es in einem Satz zu sagen, einfach wäre zu langweilig. Ja, ich glaube, dass auch diese Saison den Verantwortlichen schon die Nerven gekostet hat. Aber Christian Heidel hat gestern wieder einen entscheidenden Satz gesagt. Es ist keiner nach außen hin in Panikmodus verfallen. Sie haben nach außen hin eine Ruhe ausgestrahlt, aber sie haben auch im richtigen Moment, jetzt wird wieder der eine oder andere sagen, der richtige Moment war es ja nicht, sonst hätten sie nicht 6 Punkte gehabt. Aber meiner Meinung nach im richtigen Moment die Trainerentscheidung, die schwierig war, getroffen. Und die Hinrundentabelle ist sogar noch ein bisschen verzerrt, weil sie haben ja unter Urs Fischer dann schon die Punkte gegen Bayern, gegen St. Pauli, gegen Union Berlin und auch gegen Heidenheim geholt. Ich finde, diese Marke am 13. Spieltag mit den 6 Punkten ist eigentlich die markante Marke. Und was danach kam, das ist natürlich alles sehr, sehr positiv gewesen. Deswegen, ja, es gab die ein oder andere schlaflose Nacht, aber jetzt am Ende dann nur noch schlaflose Nächte, weil sie dann den Klassenverbleib gefeiert haben. Und kleiner Funfact am Rande: Zum allerersten Mal sind die Mainzer Zehnter geworden. Das gab's jetzt das war jetzt die 20. Saison und es gab's noch nie. Also auch noch mal was Neues.
Ja,
Ne?
nochmal eine Premiere zum Abschluss. Ich würde aber gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast es gerade auch schon immer mal wieder angerissen. Es gehört halt auch zur Wahrheit dazu, dass in den letzten 5 Jahren die 05er dreimal da wirklich zur Winterpause richtig tief im Tabellenkeller gesteckt haben. Was müssen die Verantwortlichen daraus lernen, dass das nicht so eine Achterbahnfahrt alle 2 Jahre wird? Und macht dir das vielleicht auch nicht ein bisschen Sorge, dass man da so in der ersten Liga immer so eine kleine Berg- und Talfahrt hinlegt?
Ja, wenn es so einfach wäre, ne? Also wir haben jetzt ja auch bald wieder die Situation, dass es sein könnte, dass der eine oder andere Leistungsträger von Mainz 05 weggekauft wird und dass dann wieder der entsprechende Ersatz nachverpflichtet werden muss. Ich sag's mal so, Mainz 05 gehört seit 2009 zu den 7 Bundesligisten, die dauerhaft in der Bundesliga waren. Und das sind außerdem halt nur die großen 3: Bayern, Dortmund, Leverkusen. Dann haben wir noch Gladbach, Wolfsburg und Hoffenheim. Bei Wolfsburg wissen wir nicht, ob es jetzt dieses Jahr, ob sie dieses Jahr mal fällig wären. 7 Bundesligisten, da reden wir jetzt nicht mehr vom VfB Stuttgart, von Eintracht Frankfurt, Hamburg, SV, SFC Köln. Die Liste
Das
geht
ist
noch
lang,
ewig
ja.
lang. Du siehst aber daran, wir haben in der Bundesliga aber auch eine Zweiklassengesellschaft. Und ein Verein wie Mainz 05, der kann halt immer wieder da unten reinrutschen, wenn er in so eine Spirale gerät. Dass die das nicht wollen, das ist uns allen bewusst. Und wir haben die gleiche Frage auch gestern Nico Bungert und Christian Heide gefragt. Und so eine wirkliche Erklärung gibt es dann einfach auch nicht. Als Mittelklasse-Club kann es dich immer erwischen und auch als Mainz 05. Die einzige Sensation ist, dass sie es zum dritten Mal geschafft haben, aus einer aussichtslos erscheinenden Situation so eine Rückrunde zu spielen und auf einem wirklich sorgenfreien Platz abzuschließen. Ja, kann sich immer wieder wiederholen, wobei natürlich auch jetzt nach so einer starken Saison hast du ein gewisses Fundament. Und ich gehe mal davon aus, dass Urs Fischer da auch genau drauf pochen wird, dass sie genau das fortführen, was sie jetzt in der Rückrunde aufgebaut haben.
Es war also viel los in dieser Saison für Mainz 05 und wir wollen das Ganze jetzt nochmal ein bisschen strukturieren und nochmal einen etwas detaillierteren Saisonrückblick mit euch durchgehen. Und dafür haben wir uns mal auf 7 verschiedene Kategorien geeinigt, die wir euch hier jetzt auch einmal einblenden. Und ihr könnt natürlich gerne auch mal in den Kommentaren dann hinterlassen, wie ihr das seht oder was euch zu den einzelnen Kategorien so einfällt. Wir haben bisschen diskutiert, wir sind uns am Ende aber einig geworden und wir starten mal mit dem Spieler der Saison. Henning, wer war das denn für dich? Ich glaube, ich kenne die Antwort, weil ich dich kenne.
Ja gut, der ein oder andere würde jetzt auch sagen, langweilig, aber nein, Kai Schusano war für mich die Sensation der Saison. Wir wussten schon, also nach der vergangenen Saison, was für ein herausragender Spieler, was für ein ja, krasser Neuzugang er war. Ich glaube, die 05er wussten selbst nicht, dass er so gut ist. In dieser Saison hat er den nächsten Schritt in Richtung Weltklasse-Spieler gemacht, ist jetzt auch eine feste Größe in der japanischen Nationalmannschaft. Ja, und das Feedback, das er und auch das die 05er bekommen haben und das auch wir bekommen haben, ist wirklich, die Straßburger sagten unter anderem zu Antony Kasin nach dem Spiel, was ist denn das für ein krasser Typ? Ja, egal mit welchem 05-Profi du dich unterhältst, du hörst immer den gleichen Satz. Ich habe noch nie in Mainz so einen Spieler gesehen. Ja, unterschreibe ich sofort. Wir hatten über viele Jahre immer wieder richtig gute Jungs dabei. Kaisho Sano bringt ein überragendes Gesamtpaket mit. Und dieses Gesamtpaket wird leider in Kürze dann auch nicht mehr in Mainz zu sehen sein, wenn alles normal läuft. Und dafür gibt es ganz, ganz viel Knete. Aber wer ist denn dein Spieler der Saison?
Ich habe einen anderen. Bei mir ist Nadim Amiri tatsächlich, weil er schon auch ein Unterschiedsspieler einfach für Mainz 05 ist. Er ist jetzt nicht der große Goalgetter in dem Sinne, aber es muss auch gar nicht sein auf seiner Position. Und dafür hat er immerhin noch, ich habe es mir aufgeschrieben, 12 Tore in der Bundesliga und 4 in der Conference League erzielt. Also er ist in den wichtigen Momenten, ist er einfach da. Er ist jemand, der vorangeht, ist ein Führungsspieler und hat da als Mittelfeldspieler eine Topquote. Was an Offensivleistung angeht. In den Noten, du hast es gerade auch schon mal kurz angerissen, die unsere AZ-Redakteure verteilen, ist Nadim Amiri jetzt nicht ganz so weit vorne dabei mit einer soliden 3,23, aber das spielt ja gar keine allzu große Rolle, wenn er seine Leistung dann am Ende in den wichtigen Momenten auf den Platz bringt und eben seine Tore und seine Assists macht. Und Henning, wir kommen zu späterer Stunde, hätte ich beinahe gesagt, aber zum späteren Zeitpunkt auch nochmal drauf zu sprechen. Denn Nadim Amiri ist natürlich auch einer, der im Umkreis der Nationalmannschaft diskutiert wird. Aber da will ich jetzt noch nicht vorgreifen. Kleiner Teaser, da gucken wir nachher nochmal ein bisschen genauer hin. Und sprechen jetzt erst nochmal über das Tor oder vielleicht eher die Tore der Saison. Und da würde ich ganz gerne den Ball an dich weitergeben, weil du hast fast alle Spiele live gesehen. Was war denn für dich das Tor der Saison? Oder vielleicht hast du auch ein paar in petto, die du besonders in Erinnerung behältst?
Ja, fiel mir total schwer, musste mir da auch Hilfe von meinen Experten zu Hause nochmal holen, natürlich auch von allen Kollegen. Aber ja, ich finde, es gab 5 herausragende Tore und ich fange mal an bei Kaisho Sanos Tor gegen Straßburg.
Haben wir alle noch vor Augen, glaube
Ja,
ich, ja.
also wunderbar, so ein Solo, diese Dynamik und dann dieser Schuss oben in Knick an den Innenpfosten. Das Tor, das kannst du dir in Endlosschleife angucken und es ist halt auch so geil, weil dieser Typ, das kann sie ja nicht trifft. Gut, er hat gegen Augsburg ein Tor gemacht, das war ja dann sein erstes, aber dieses Tor gegen Straßburg, das ist einfach, ja, wie der ganze Typ, eine Sensation. Und dann auch noch in diesem wichtigen Spiel und dann auch noch, ja, die MEWE Arena stand Kopf, also das war wirklich eine Explosion und richtig, richtig gut. Dann schöne Grüße an Stefan Bell, ich muss mal gucken, in welche Kamera ich gucken muss. Franz Beckenbauer Pass in der Allianz Arena zu spielen und dann auch noch perfekt abgeschlossen von Jason Lee mit einem Flugkopfball gegen den FC
Bayern.
Bayern. Sensationell. Aber dieser Pass von Stefan Bell, sorry, Bello, ich glaube, du wirst in deinem Leben nie mehr einen geileren Pass spielen. Überragend. Tor Nummer 3 oder die jetzt so kommen, die kannst du fast alle irgendwie so auf einer Ebene sehen. Silas gegen Leipzig. Gefühlt einer gegen alle, wie er da durchmarschiert ist, hat er zum ersten Mal sein Potenzial auch so richtig gezeigt, dass du früher von Stuttgart kanntest. Als ich ihn früher in Stuttgart gesehen habe zu Gast mit den 05ern, dachte ich immer, das ist ein Spieler, den kriegen wir nie, der landet irgendwann in der Premier League. Gut, jetzt spielt er in Mainz und hat mal die Leipziger auseinandergenommen. Sehr schön. Dann sind wir bei Nadim Amiri und nein, es kommt jetzt kein Elfmeter. Das darf man nämlich nicht vergessen bei Nadim.
Stimmt.
Er ist, nachdem jetzt auch Harry Kane einen Elfmeter verschossen hat am Wochenende, ist er eigentlich der beste
Der sicherste.
Elfmeterschütze, zwar der sicherste, genau, Harry Kane hat zwar mehr gemacht, aber Nadim hat jeden reingemacht in dieser Saison, es müssten 9 gewesen sein. Könnt ihr mich auch gerne korrigieren, wir erzählen halt viel, wenn der Tag lang ist. Nadim Amiri, 2 Hammer zur Auswahl, einmal das Tor in Trondheim, das war wirklich schneller als ein Blitz, das war der Hammer. Und das Freistoßtor gegen, war müsste ein Freistoßtor gegen Dynamo Dresden in der ersten Pokalrunde. Auch da hat er seine besonderen Qualitäten gezeigt. Und dann lasse ich euch auch in Ruhe. Aber das Tor fand ich auch super. Der Konter, der beste Konter der Saison in Leverkusen. Abschlag, Daniel Batz, Paul Nebel, Flanke und Direktabnahme, Geraldo Becker. Das war wie aus einem Guss, das war wie aus dem Lehrbuch.
Besser als auf der PlayStation.
Ja, gut, ich kriege auf der PlayStation sowieso nichts hin. Also ich verliere dagegen meine Kinder, das kannst du glauben. Also bei mir, da würdest du kein Tor des Monats hinbekommen. Nee, aber für mich war das auch ein Tor, das in der weiteren Auswahl zum Tor des Monats schon hätte stehen können. Also du siehst, es gab schon das ein oder andere Highlight und sorry, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, aber irgendwo mussten wir auch dann mal uns beschränken.
Du kannst aber direkt die nächsten Highlights auch gerne
Ja.
rausjagen, wenn wir nämlich über die beste Atmosphäre sprechen. Da gab es ja auch
Ja.
viele Highlight-Spiele, die du jetzt teilweise auch schon kurz angerissen hattest bei den Toren. Aber was war denn für dich so das Spiel, wo du sagst, boah, da war die Atmosphäre am besten in der Saison?
Ja, da würde ich auch 2 nennen. Und es waren 2 Europapokalspiele. Und zwar eigentlich das Spiel zum Europapokal gegen Rosenborg Trondheim, weil das halt dieser besondere Moment war, als du dann endlich mal diese Tür aufgestoßen hast. Vorher immer diese elendige Qual durch die Quali, die war damit beendet. Die Stimmung war genial. Die Choreo war super, auch wenn es danach natürlich ein paar Sanktionen von der UEFA gab wegen der Bengalo. Das war eine grandiose Stimmung und natürlich das Heimspiel gegen Racing Straßburg. Da hat die Bude gebrannt. Das ist genau das, was es in dem Spiel auch gebraucht hat, um den Gegner zu beeindrucken. Das waren wirklich überragende Spiele und von der Stimmung und von der Atmosphäre.
Auf jeden Fall auch Spiele oder Erinnerungen, die bleiben auch bei den Fans, die jeweils dabei waren. Daran anschließend gehen wir ein bisschen weg von der Atmosphäre, sondern blicken vielleicht auf den schönsten oder vielleicht auch emotionalsten 05-Moment in dieser Saison. Was ist da für dich, Henning?
Es gibt natürlich viele. Man könnte jetzt sagen, der Klassenverbleib gegen St. Pauli, der Punkt in München, die erste Halbzeit gegen den FC Bayern. Ich finde, am Ende des Tages ist es dann doch dieser Saisonabschluss in Heidenheim. Und einmal aus der Mainzer Sicht, ja, du hast eine Saison abgeschlossen, als Tabellenzehnter eine tolle Rückrunde gespielt, aber dann auch wirklich dieses Bild am Ende auf dem Rasen und in dem Stadion, diese Atmosphäre, dieses besondere Miteinander, dieses wirklich Fair Play oder dieses Gemeinsame, was halt auch den Fußball auszeichnet. Und ja, da habe ich mich wie ein kleines Kind gefühlt. Ich habe mich so gefreut darüber, wie dieses Bild, weil du hast eben auch gerade schon gesagt, es kommt einfach im Fußball viel zu selten vor. Und das war einfach schön. Und damit ist auch alles gesagt, weil wenn es immer so wäre, wäre der Fußball noch ein bisschen schöner. Aber du hast auch einen besonderen Moment.
Ich habe auch einen besonderen Moment, beziehungsweise es sind eigentlich zwei, und zwar geht es um Fabio Moreno Fell. Das ist für mich die Geschichte dieser 05-Saison von der Verbandsliga in die Bundesliga. Weiß ich noch, wie ich damals die Überschrift selbst verfasst hatte, wie er damals beim Heimspiel gegen Werder Bremen erstmals im Profikader der 05er stand und dann einen guten Monat später am 5. Dezember gegen Gladbach das erste Mal in der Startelf dann auch gespielt hat und ich glaube 77 Minuten auch durchspielen dürfte. Also das sind für mich so die Geschichten. Du hast gerade mit Heidenheim gesagt, viel zu selten, dass man diese ja fast schon romantischen Geschichten, die man im Fußball immer mal wieder liest oder sieht, dann auch, dass das alles jetzt in der 05-Saison so stattgefunden hat, finde ich einfach sehr, sehr schön, dass da mit Moreno Fell ein Spieler ist, der wirklich ja mit Mitte 20, mit 25 es aus dem Amateurfußball in die Bundesliga geschafft hat. Sieht man so nicht alle Tage. Und deswegen ist das für mich so der schönste Moment oder die schönste Geschichte rund um 1:05 in dieser Saison.
Zumal du ihn ja auch noch live verfolgt hast in Gau-Odernheim oder
Genau.
wir live verfolgt haben
Ja.
bei Fußball Live, als er Gau-Odernheim in die Oberliga geschossen hat.
Ja.
Und ja, dann geht auch für diesen jungen Mann ein Traum in Erfüllung. Und das ist ja, das ist wirklich auch, wovon jedes Kind einfach nur träumt.
Definitiv und
Ja.
was bestimmt auch viele Kinder zum Träumen angeregt hat, die vielleicht gerade noch in der Jugend Fußball spielen und den großen Traum vom Fußballprofi haben. Fußball, vor allen Dingen in der Bundesliga, ist auch immer geprägt von einigen markanten Sprüchen, die einem so hängen bleiben. Und auch da hat Mainz 05 einiges in petto in dieser Saison. Und ich glaube, Henning, du hast einen dir rausgesucht, der ist noch gar nicht so alt, ne?
Ja, das stimmt. Christian Heidel bei unserem Live-Talk, da ging es um die Ablösesumme oder den Marktwert von Kai Schusano. Und da hat dann Christian Heidel gesagt, für 25 Millionen Euro bekommst du noch nicht mal ein Bein von ihm. Finde ich schon eine schöne Aussage und auch ziemlich treffend und sagt natürlich auch viel aus über den Wert des Spielers und was sich die 05er dann im Sommer erhoffen. Der Pascal, unser Kollege, der heute leider krank ausfällt, der hat auch noch einen schönen Spruch rausgepickt. Da schicken wir auch noch schöne Grüße an Bo Henriksen, mit dem wir wirklich auch eine tolle Zeit hatten, muss man sagen. Das ist jetzt in diesem ganzen Trubel so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wir hatten mit Bo Henriksen immer ein richtig gutes und ehrliches Verhältnis, immer offen für alles. Und ja, einen Satz, den er immer geprägt hat und der für uns eigentlich auch so ein Standard, also ein Spruch der Saison ist, ist "That's life, that's football" oder auf Deutsch gesagt, das ist Leben, das ist Fußball. Das gehört auch zu dieser Saison, die ja sich dann im Herbst leider so entwickelt hat, wie es sich keiner vorgestellt hatte.
Da hätte man Bo Henriksen schon auch in Phrasenschwein irgendwann mal aufsteigen können. Das war wirklich bei jeder PK. Ja. Wir haben uns da in der Redaktion auch immer gut amüsiert und schon drauf gewettet, zu welchem Zeitpunkt der Pressekonferenz dieser Spruch kommt. Aber schön, dass man dann auch da nochmal an Bo Henriksen denkt in diesem Zusammenhang. Und damit gehen wir zu Punkt 6 unseres kleinen Saisonrückblicks, nämlich zur Überraschung der Saison. Da hätte man jetzt auch Moreno Fell sicherlich nennen können. Ich habe noch überlegt, ob das vielleicht das auch die Überraschungsgeschichte der Saison ist, aber wir haben uns da noch ein bisschen was anderes überlegt.
Dann leg du doch mal los, ich habe jetzt so viel erzählt.
Genau, dann mache ich gerne direkt mit meiner persönlichen Überraschung weiter, nämlich mit Kaspar Podolski, der ja auch eine sehr, sehr schöne Geschichte geschrieben hat mit Mainz 05, ein sehr junger Spieler. Er hat mit 17 in der Conference League beim Spiel gegen Nicosia debütiert und ist so ein bisschen, wir haben es, glaube ich, auch mehrfach so genannt oder ihn so genannt und beschrieben als Mr. Conference League, weil er da wirklich ja viele Einsätze hatte oder da so seine Geschichte, seine Profigeschichte bei Mainz 05 anfing. Aber er ist dann auch auf 15 Bundesligaspiele gekommen. Ne? Also er hat sich da schon, zwar jetzt nicht zum Stammspieler etabliert, aber ich meine, der Junge ist jetzt gerade erst 18 und dafür hat er schon eine Menge Einsatzzeit bekommen und hat sich da enorm entwickelt in den letzten Monaten. Und deswegen ist das für mich meine persönliche Überraschung der Saison. Und ich weiß, dass du noch wen anders im Petto hast.
Meine Überraschung der Saison ist doppelt so alt wie Kasper Podolski.
Ja, stimmt. Ja. Ja.
Und es bin nicht ich, nein. Es ist Daniel Batz. Weil der ist nämlich so überrascht, er ist von sich selbst wahrscheinlich am meisten überrascht. Ja, wer hätte das gedacht? Auch wieder eine Geschichte dieser Saison. Mit da noch 34 wird er von Benny Hoffmann ins Tor gestellt. Ursprünglich ja mal als Nummer 3 eingeplant. Spielt dann gegen Gladbach richtig gut. Urs Fischer übernimmt ihn dann. Man darf natürlich nicht vergessen, in der Zeit war Robin Zentner verletzt. Ist verletzt ausgefallen. Ja, und was sich danach... ja, wie sich das entwickelt hat, diese Geschichte, ist natürlich einfach auch sehr kurios, überraschend, aber auch einfach schön. Weil Daniel Batz hat wirklich eine richtig gute Saison gespielt und du hättest meinen können, der Mann, der hat nicht, jetzt hat er 27 Pflichtspiele dieses Jahr gemacht, 21 in der Bundesliga und 6 in der Conference League. Du hättest meinen können, der hätte 450 Erstligaspiele, ja. Das war wirklich richtig, richtig gut. Hatte zur Folge, dass er sich in seinem hohen Alter dann nochmal einen Dreijahresvertrag, allerdings nicht bei Mainz 05, sondern bei Borussia Mönchengladbach verdient hat. Ja, und das wäre im Winter noch nicht möglich gewesen, sondern das ist auch ein Verdienst für seine große Leistung, die er erbracht hat. Und es ist in den letzten Tagen ja oft genug erwähnt worden von im Grunde allen Beteiligten. Daniel Batz war in diesem Abstiegskampf wirklich der große Ruhepol, der große Rückhalt, ein wichtiger Faktor im Tor. Ja, wer hätte damit gerechnet?
Wahrscheinlich die wenigsten und er wahrscheinlich auch nicht so richtig, aber schön, dass das sich für ihn dann so erfolgreich und so schön entwickelt hat. Und um all das, was wir jetzt hier schon angerissen haben, nochmal ein bisschen zusammenzufassen, haben wir noch als abschließende Kategorie die beste Entscheidung der Saison. Und ich glaube, Henning, davon hast du schon ein bisschen was genannt, aber jetzt kannst du es nochmal auf den Punkt bringen, was denn die beste Entscheidung oder vielleicht die zwei besten Entscheidungen der Saison waren.
Also über Urs Fischer habe ich, glaube ich, schon viel gesagt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Mehr gibt es auch dazu nicht zu sagen, weil, ja, alles richtig gemacht. Und die zweite richtige Entscheidung ist auch eine Korrektur. Das muss man dann auch fairerweise auch dazu sagen. Die vier Wintertransfers waren, ja, die sind alle eingeschlagen. Silas natürlich mit ein bisschen Pech, mit der schweren Verletzung, aber immerhin halt auch dieses wichtige Tor gegen Leipzig erzielt. Aber Philipp Tietz als Anspielstürmer und auch einfach so als Emotional Leader, als emotionaler Anführer, ein toller Teamplayer, der jetzt auch gerade in der Rückrunde wirklich viele gute Spiele gemacht hat. Er war ja phasenweise, muss er sich immer den Vorwurf gefallen lassen, dass er zu wenig Tore oder zu wenig Torgefahr ausstrahlt. Das hat er jetzt auch so ein bisschen widerlegt. Gerade das Spiel in Heidenheim mit Tor und Torvorlage, mit Lattenschuss. Das war schon echt noch nochmal ein beeindruckender Auftritt von ihm. Geraldo Becker hat durch seine Geschwindigkeit schon auch nochmal einen neuen Impuls dem Spiel gegeben. Und Stefan Posch hinten in der Abwehr war auch ein Fixpunkt, ein wichtiger Faktor im Abstiegskampf. Vier Wintertransfers, die so einschlagen, da hast du alles richtig gemacht.
War aber auch nötig, dass da
Genau.
was korrigiert
Nachdem
wird.
im Sommer halt nicht so wirklich viel funktioniert.
Aber umso besser und wichtiger, dass es dann im Winter funktioniert hat und die Personalien eingeschlagen sind. Und ich würde sagen, genug des Rückblicks. Jetzt werfen wir mal einen Blick nach vorne, denn es wartet ein spannender Sommer auf alle Fußballfans auf der ganzen Welt mit der WM, aber auf den 05er natürlich auch im Speziellen. Und Henning, du hast schon ein bisschen Überblick. Wie
Ja.
geht's denn jetzt weiter für die 05er? Die haben jetzt erstmal Urlaub, aber irgendwann fangen sie dann auch wieder an.
Genau, also Urs Fischer hat auch ganz klar betont, dass es ihm jetzt wichtig ist, dass die Jungs jetzt einfach auch mal so 2, 3 Wochen komplett abschalten, mal komplett was anderes machen. Der Einzige, der so ein bisschen durchblicken lassen hat, letzte Woche im Interview mit uns, war Anthony Cassie, mit dem haben wir gesprochen. Der hat gesagt, ich mache keinen Urlaub, ich mache keinen Urlaub. Und wenn meine Frau Rosé trinkt, dann sitze ich mit einem Glas Wasser nebendran. Und naja, so ganz keinen Urlaub will er nicht machen, aber er hat schon gesagt, er will im Sommer jetzt richtig aufholen. Und es ist dann wie immer, jeder Spieler kriegt einen individuellen Plan nach diesen 2, 3 Wochen, wo sie wirklich gar nichts machen sollen oder die Füße hochlegen dürfen. Und dann geht in die individuelle Belastung. Das sind dann Läufe, ein bisschen, vielleicht ein paar Sprints, aber meistens dann eher Ausdauerläufe. Und am 28. Juni, da treffen sich die 05er, also die, die da sind, treffen sich wieder im Bruchweg und dann sind, oder vielleicht auch in der Uniklinik zu medizinischen Untersuchungen. Am 28. Juni, da spielen dann parallel gerade die Österreicher gegen Algerien bei der WM in Kansas City. Da siehst du dann schon wieder, dass Philipp Mvene und Stefan Posch haben dann ganz andere Themen und die ganzen anderen Nationalspieler auch. Am 1. Juli ist dann der offizielle Trainingsstart der 05er. Und am 4. Juli haben wir dann das Clubpartnerspiel in Vettersheim. Da wird ja jedes Jahr ein Clubpartner ausgelost, der dann das erste Testspiel gegen die Profis spielen darf. Da hat es dieses Jahr die TSG Vettersheim getroffen. Ja, und noch ein Termin, der dann schon feststeht, am 27. Juli. Da könnte dann schon der ein oder andere Nationalspieler dann wieder einsteigen. Das ist das Trainingslager in Tirol, wieder in Hopfgarten Markt. Das ist ja das Hotel vom Co-Sponsor IDM. Genau, das sind die 05er seit ein paar Jahren und werden dann auch in Zukunft ihr Sommertrainingslager stattfinden lassen.
Sind ja auch immer
Ja.
Top-Bedingungen dort vor Ort. Und sind wir dann gespannt, wie viele der Nationalspieler bis dahin schon wieder da sind und vielleicht auch, wie viele oder welche Neuzugänge da dann mitwirken werden, entweder zum Saisonauftakt oder dann zum Trainingslager. Und Henning, ich glaube, wir können da jetzt schon mal ein bisschen teasern, wer dann zur neuen Saison da ist. Zumindest ein Spieler ist da ganz heiß gerade
Ja,
gehandelt.
genau. Heute Nacht hat uns, also in der Nacht vom Montag auf den Dienstag, hat uns die Nachricht erreicht, dass die 05er ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Neuzugang vom 1. FC Köln bekommen. Erik Martel wird an den Bruchweg wechseln, soll heute schon beim Medizincheck sein. Wir wissen jetzt nicht, und deswegen, wir nehmen jetzt schon nachmittags auf, aber wir wissen nicht, ob jetzt der Deal am Dienstagabend schon vermeldet ist, aber das Ding ist zu 99% in trockenen Tüchern. Sieht aus, als würde Martel einen 4-Jahres-Vertrag bei 05ern unterschreiben, und jetzt wird der ein oder andere sagen, aha, da ist er ja schon, der Nachfolger von Kai Schusano. Ich glaube, man würde Martel jetzt nicht gerecht werden, wenn man ihn mit dem besten Spieler oder einem der besten Spieler der Bundesliga vergleicht. Martel ist kein Kai Schusano. Ja, er ist der Ersatz auf der Position. Ja, es ist ein defensiver Mittelfeldspieler, der sich in diesem Bereich, also ein typischer Sechser, der sich da sehr wohl fühlt. Er ist aber bei weitem nicht dieser dynamische, aggressive, progressive Balldieb und wie jetzt ein Kai Schusana, der ja wirklich auf höchstem Tempo, auf höchstem Niveau den Ball erobert und dann auch wieder ins Umschaltspiel geht. Da dürfen wir nicht zu hohe Erwartungen haben. Was Martel ist, er ist ein gut ausgebildeter Spieler, der mittlerweile nach 4 Jahren beim 1. FC Köln 90 Bundesligaspiele auf dem Tacho hat, ausgebildet bei RB Leipzig, zwischenzeitlich nochmal bei Austria Wien auch Erfahrung gesammelt. Ja, eher so der Spieler, der auch auf Sicherheit bedacht ist, laufstark, zweikampfstark. Ja, kann ein guter Spieler für Urs Fischer werden. Ich denke, der wird schon die ein oder andere Idee haben für ihn. Ja, was natürlich sehr reizvoll war für die 05er oder auch für viele andere Vereine, die an ihm gebaggert haben. Er kommt ablösefrei. Und so einen Spieler dann ablösefrei zu bekommen, das ist dann sicherlich schon sehr lukrativ. Und Christian Heidel wird dann auch gesagt haben, das probieren wir mal. Und ja. Er wird stündlich, warten wir darauf,
Erwartungs.
dass er dann vorgestellt wird von den 05ern. Ist dann der erste Sommerneuzugang und ja, kann ruhig so weitergehen.
Auf jeden Fall dann schon mal eine Planungsstelle oder an der Stelle Planungssicherheit geschaffen. Denn wir hatten das gerade auch schon mal angerissen. Es steht eine Weltmeisterschaft ins Haus, an der auch einige 05-Spieler sehr sicher teilnehmen. Bei einigen steht es schon fest. Henning, du hast einen Überblick, wer ist jetzt definitiv dabei und wer wird eventuell jetzt die nächsten Tage noch für
Ja, Jesung Lee freut sich auf seine dritte Weltmeisterschaft, ist ja rechtzeitig noch fertig geworden, ist ja genießt in Südkorea so einen Status wie hier bei uns Manuel Neuer. Also ist wirklich schon ein richtiger Star dort. Kaishu haben wir schon genannt, wird Premiere feiern, also WM-Premiere mit der japanischen Nationalmannschaft, die ja von manchen wirklich schon so ein bisschen als Geheimtipp gehandelt wird. Dann haben wir unseren österreichischen Doppelpack, Stefan Posch und Philipp Mvene, Österreich zum ersten Mal seit 1998 bei einer WM dabei. Silvan Widmer hat am Samstag im Vier-Augen-Gespräch so ein bisschen durchblicken lassen, dass er schon dabei ist. Murat Yakin nominiert die Schweizer Nationalmannschaft am Mittwoch, aber Widmer wird zum zweiten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei sein. Und dann haben wir noch zwei Kandidaten. Andreas Hanke Olsen, ja, armer Kerl, echt wirklich ein cooler Typ, aber hat eine absolute Rückrunde des Grauens, wirklich dauerhaft verletzt, ausgefallen, war einmal seit Januar im Kader und das vergisst man manchmal. Ja, ist eigentlich wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil der Defensive vor 2 Jahren gewesen. Ich glaube nicht, dass die Norweger ihn am Donnerstag mitnehmen. Wir wissen jetzt auch nicht gerade, wie es ihm geht. War zuletzt nicht mehr im Kader von den 05ern. Wünsche ihm aber alles Gute für die Sommerpause und dass wir ihn nächstes Jahr wieder sehen, weil ich bin der Überzeugung, Andreas Hanke Olsen in Bestform ist wirklich auch eine Riesenverstärkung. Und dann haben wir noch Nadim Amiri, genau. Und der wartet wahrscheinlich auch stündlich auf den Anruf von seinem Freund, von seinem alten Freund Julian. Tja. Schauen wir mal, ne?
Schauen wir mal. Wir haben euch das vorab gefragt in unserer User-Frage der Woche, ob Nadim Amiri denn von Julian Nagelsmann für die deutsche Nationalmannschaft nominiert werden sollte. Und ihr seht hier das Votum, es ist sehr eindeutig. 82% von euch sind der Meinung, ja, auf jeden Fall. Nagelsmann sollte Amiri anrufen und ihn am Donnerstag, wenn das DFB-Aufgebot offiziell bekannt wird, dann auch in den Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada berufen. Das ist die Meinung der 05-Fans da draußen. Jetzt, Henning, du kannst dir vorstellen, was jetzt kommt. Ich muss dich das jetzt fragen, wie siehst du das? Ist Amiri einer, den Nagelsmann auf jeden Fall mitnehmen sollte?
Ja, ich würde sagen, ja, auch wenn ich noch nicht so richtig weiß, wo er ihn unterbringt. Weil das ist das, was mir so ein bisschen gefehlt hat in den Spielen, als er Nadim Amiri mitgenommen hat, in Italien zum Beispiel. Mir fehlt so richtig die Position für ihn in der Nationalmannschaft. Von der Quote her, die hast du ja vorhin schon angesprochen, von der Kreativkraft, er kann immer was Überraschendes machen, ist ein Riesenfußballer. Und ich glaube auch, dass er für das Binnenklima in der Mannschaft schon auch ein wichtiger Spieler sein kann, weil gerade wenn du mit 26 Leuten so lange Zeit unter einem Dach lebst, da kann natürlich auch schnell mal ein Lagerkoller kommen. Ich glaube, dass er gerade, was so die weichen Faktoren angeht, dass er da bei Julian Nagelsmann schon einen Stein im Brett hat und dass auch Nagelsmann darüber nachdenken wird. Ich habe mir aber auch trotzdem mal das ja so die Kandidaten im Mittelfeld angeschaut. die wir so in dem Bereich haben. Leon Goretzka, Pascal Kroos, Lennart Kahl, dann schon ein bisschen offensiver auf Außen, Angelo Stiller. Ja, also wenn du das so liest, dann musst du auch sagen, dann kannst du auch Nadim Amiri auf jeden Fall mitnehmen. Er steht auch wieder voll im Saft. Also der hat ja auch ein paar Verletzungen gehabt im Verlauf der Saison. Hat am Samstag in Heidenheim ein richtig gutes Spiel gemacht. Also das sah wirklich nochmal so aus wie so eine Bewerbung. Hallo Julian,
Hier
guck
bin
mal
ich, ja.
hier. Es war richtig gut. Und ja, ich würde Nadim Amiri mitnehmen, zumal wenn du 26 Spieler mitnehmen darfst. Warum sollst du dann raus zu Hause lassen?
Das ist doch ein schönes Schlusswort dieser Folge von 05 Inside. Ob Amiri wirklich auf den WM-Zug aufspringt, wissen wir jetzt noch nicht, erfahren wir aber dann am Donnerstag, was auf jeden Fall schon feststeht. Nächste Woche um 19:05 Uhr zur gewohnten Uhrzeit gibt es nochmal eine Folge 05 Inside. Unsere Saison ist noch nicht vorbei und ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, über welche Themen wir dann nächste Woche sprechen sollten, was euch vielleicht noch unter den Nägeln brennt. Das würden wir dann gerne nächste Woche Dienstag zur gewohnten Zeit um 19:05 Uhr aufgreifen. Bis dahin, macht's gut.